Das Bild News Update.
Es ist Donnerstag, der 18. April, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Putin-Spione in Bayern verhaftet, Bombenanschläge auf US-Stützpunkte geplant. Prozess wegen Nazi-Parolen läuft, AfD-Höcke kommt mit einem Grinsen und drei Anwälten. Für mehr Chancengleichheit von jungen Leuten, Rentner verlost 20.000 Euro Grunderbe unter 30-Jährigen. Russen-Agenten-Krimi in Bayern. Generalbundesanwalt Jens Rommel hat am Mittwochvormittag in Bayreuth zwei mutmaßliche russische Spione verhaften lassen. Die beiden Männer sollen im Auftrag von Wladimir Putin US-Stützpunkte ausgespäht und Anschläge auf militärische Transportwege geplant haben. Zuerst hat der Spiegel berichtet, im Visier der Ermittler der Deutsch-Russe Dieter S. Der Vorwurf, geheimdienstliche Agententätigkeit, Agententätigkeit zu Sabotagezwecken und das sicherheitsgefährdende Abbilden militärischer Einrichtungen. Konkret soll Dieter S. in Kontakt mit einem Mitglied des russischen Geheimdienstes gestanden, mit ihm seit Oktober 2023 Sabotagepläne in Deutschland geschmiedet haben. Laut Generalbundesanwalt soll sich S. bereit erklärt haben, Sprengstoff und Brandanschläge auf militärisch genutzte Infrastruktur und Industriestandorte zu begehen. Sein Ziel, die militärische Hilfe von Deutschland an die Ukraine zu sabotieren. Dafür hatte S. Informationen über potenzielle Anschlagsziele, darunter auch Einrichtungen der US-Streitkräfte gesammelt. Einige Ziele soll er sogar vor Ort ausgekundschaftet haben, Fotos und Videos, zum Beispiel von Militärtransporten, gemacht haben. Der zweite Beschuldigte, der Deutsch-Russe Alexander J., er soll Dieter S. spätestens seit März 2024 unterstützt haben. Auch ihm wirft der Generalbundesanwalt geheimdienstliche Agententätigkeit vor. Prozessauftakt gegen AfD-Rechtsaußen Björn Höcke. Um 9.22 Uhr hat Höcke gemeinsam mit seinen drei Anwälten den Gerichtssaal X01 im Justizzentrum Halle betreten. Dort, wo die besonders schweren Fälle verhandelt werden, die Fenster sind aus schusssicherem Glas, es gibt Sicherheitsschleusen mit Metalldetektoren, Überwachungskameras. Geführt wird der Prozess vor der 5. großen Strafkammer des Landgerichts. In das Gebäude kommt man nur mit Kontrolle, wie auf dem Flughafen. Ein Sprengstoffhund checkt das Gepäck der Besucher. Draußen sind Demonstranten eingetroffen, halten Transparente hoch. Darauf steht zum Beispiel, Björn Höcke ist ein Nazi. Der Vorwurf an Höcke, er soll die verbotene Nazi-Parole Alles für Deutschland verwendet haben. Das erste Mal bereits im Mai 2021 in Merseburg, ein weiteres Mal im Dezember 2023 in Gera. Eigentlich sollten beide Fälle in Halle verhandelt werden, doch am Morgen wurde bekannt gegeben, dass Gera wieder von dem Fall in Merseburg abgetrennt und später verhandelt wird. Grund dafür sei, dass die Verteidiger von Höcke kurzfristig gewechselt haben. Bei der Parole handelt es sich um die Losung der Sturmabteilung von Hitlers NSDAP. Es war die paramilitärische Kampforganisation der NSDAP. Sie ging brutal gegen jüdische Bürger und politische Gegner vor und spielte eine wichtige Rolle bei der Machtergreifung der Nazis 1933. Geschichtslehrer Höcke behauptet, ausgerechnet das nicht gewusst zu haben. Die 30-Jährigen im Ortsbezirk West von Frankfurt müssen nichts weiter machen, als sich anzumelden. Dann können sie 20.000 Euro erben. Ausgelobt wird das Geld von einer Stiftung. Weil es zu schön klingt, um wahr zu sein, haben die Geldgeber Probleme, Bewerber zu finden. Das Geld stammt von der Stiftung Ein Erbe für jeden. Die hat der pensionierte Heizungsbauer Christoph Brühm gegründet. Die Idee? Die wirtschaftlichen Startchancen für junge Erwachsene etwas anzugleichen. Ich schleppe das Thema mein ganzes Leben mit mir rum. Als Jugendlicher ist mir schon aufgefallen, dass die Chancen meiner Freunde im Leben durch das Vermögen im Elternhaus vorbestimmt sind. Jetzt bin ich alt, meine Kinder sind selbst erwachsen und ich habe Zeit, mich mit dem Thema zu beschäftigen, sagte Prüm der Frankfurter Rundschau. Also überredete er einen Freund, Geld zu geben für die Umsetzung seiner Ideen vom bedingungslosen Grunderbe und gründete die Stiftung zusammen mit seiner Familie. Derzeitiges Kapital laut Prüm 180.000 Euro. Fünf Gewinner wurden schon bestimmt, insgesamt reicht das Startkapital für 12. Danach hofft der Rentner auf weitere Unterstützer.
Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
Er trifft Präsident Zelensky, Habeck überraschend in Kiew. Während alle Augen auf Israel gerichtet sind und der Gegenschlag gegen den Iran erwartet wird, ist Vizekanzler Robert Habeck erneut in die Ukraine gereist. Am Donnerstagmorgen ist er mit einem Sonderzug in Kiew angekommen. Es ist Habecks zweiter Besuch seit dem russischen Überfall. Vor genau einem Jahr war der Vizekanzler das letzte Mal in dem kriegsgeplagten Land. Er habe erst kommen wollen, wenn er etwas mitzubringen habe, hatte Habeck da erklärt. Damals wie heute brachte er eine Wirtschaftsdelegation mit. Habecks Botschaft, er will zeigen, dass es nicht einmalig oder kurzfristig ist, sondern dass Deutschland fest an der Seite der Ukraine steht, solange es nötig ist, erklärt er bei der Ankunft. Aus dem Ministerium heißt es, wenn die Ukraine den Angriff der Russen nicht erfolgreich abwehren könne, sei der Frieden in ganz Europa gefährdet. Der Vizekanzler macht klar, wenn Putin mit seinem Krieg in der Ukraine Erfolg hat, wird er weitermachen. Es ist deshalb auch für unsere Sicherheit und den Frieden in Europa wichtig, dass die Ukraine sich erfolgreich verteidigt und wir ihr dabei helfen. Wirtschaftsbosse fordern mehr Arbeit. Sind wir etwa nicht fleißig genug? Die Sozialkassen kämpfen mit immer neuen Milliardenlöchern. Für die Arbeitnehmer heißt das, ihre Beiträge für Rente, Gesundheit, Pflege knallen in den nächsten Jahren richtig rauf. Schon zum Jahreswechsel droht bei den Krankenkassen ein Teuerschock. Folge: weniger Netto auf dem Lohnzettel. Experten mahnen harte Reformen an und fordern die Bürger auf, alle müssen mehr arbeiten, um den Sozialstaat zu retten. Wir brauchen eine Steigerung der Arbeitsstunden von den Menschen, die bereits hier arbeiten, so Arbeitgeberboss Rainer Dulger beim FDP-Wirtschaftskongress. Und Deutsche Bank-Chef Christian Sewing mahnt, was sich ändern muss, ist die Haltung zur Arbeit, der unbedingte Wille zu arbeiten. Fest steht, die Deutschen sind international Faulenzmeister. Im Schnitt arbeitet ein Beschäftigter nur 25,8 Stunden pro Woche. Schlusslicht unter den wichtigsten Ländern weltweit laut OECD. Gründe unter anderem Tarifverträge mit relativ niedriger Wochenarbeitszeit, 35 oder 36 Stunden Woche. Außerdem arbeiten rund 12 Millionen Deutsche in Teilzeit, 9 Millionen Frauen, knapp 3 Millionen Männer. Ein Plus von 30% gegenüber dem Jahr 2010. In anderen EU-Staaten und den USA wird dagegen deutlich länger gearbeitet. Für Holger Schäfer vom Institut IW ist daher klar, durch eine Steigerung der Wochenarbeitszeit lassen sich höhere Sozialbeiträge verhindern. Würde jeder Beschäftigte eine Stunde pro Woche mehr arbeiten, stiege die Wirtschaftsleistung auf einen Schlag um fast 4%, so Schäfer. Das entspricht zusätzlich 160 Milliarden Euro. Ein Teil davon würde an Rentenkasse, Pflegeversicherung usw. fließen. Auch Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer ist sich sicher, mehr Arbeit hilft, um die Sozialabgabenquote nicht weiter steigen zu lassen. Je mehr gearbeitet wird, desto mehr Beiträge werden gezahlt und desto weniger stark müssen die Beitragssätze steigen. Wien, Paris, erste deutsche Großstadtverband E-Scooter. Wissen Sie, was Paris und Gelsenkirchen miteinander verbindet? Es ist die gemeinsame Abneigung gegen E-Scooter. Paris war im September letzten Jahres die erste europäische Stadt, die diese Miet-Elektroroller wieder verboten hat. Und Gelsenkirchen zieht jetzt nach. Die Stadt im Ruhrgebiet ist deutschlandweit die erste Großstadt, aus der die Scooter verbannt werden. Die Frist ist gesetzt. Bis diesen Samstag müssen die Geräte verschwunden sein. Wenn sie dann nicht weg sind, werden wir dafür sorgen, sagt Martin Schulmann, Sprecher der Stadt Gelsenkirchen. Das Aus für ausleihbare E-Scooter hat jetzt das Gelsenkirchener Verwaltungsgericht in einer aktuellen Entscheidung bestätigt. Die Stadt wollte bei den beiden Betreibern Tier und Bolt durchsetzen, dass deren Roller nur nach vorheriger Identitätsprüfung ausgeliehen werden können. Das Gericht hat die Auffassung der Stadt Gelsenkirchen bestätigt, dass die Registrierung und Aktivierung von Nutzerkonten mit nachvollziehbaren Personen ein rechtlich nachvollziehbares Instrument ist, um bei Verstößen die Fahrzeugmieter zu identifizieren, sagt der Stadtsprecher Martin Schulmann. Denn immer häufiger ist es zu rüpelhaftem Verhalten wie Wettrennen durch die Innenstadt oder auch zu schweren Unfällen gekommen, bei denen die E-Scooter-Fahrer einfach abgehauen sind. Im vergangenen Jahr ist ein Radfahrer ums Leben gekommen, der gegen einen achtlos abgelegten E-Scooter gefahren und gestürzt war. Die Betreiber lehnten die Forderung nach einer Identifizierung etwa durch den Personalausweis bisher ab. Deshalb ging es vors Gericht.
Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
Das letzte Hemd hat keine Taschen, hat sich eine Brasilianerin in Rio de Janeiro offenbar gedacht und ihren toten Onkel kurzerhand im Rollstuhl zur Bank gerollt, um sich dort durch seine Unterschrift mit kalter Hand einen Kredit zu verschaffen. Das Bankpersonal ist allerdings misstrauisch geworden. Sie versuchte, seine Unterschrift vorzutäuschen. Er war bereits tot in die Bank gekommen, sagte der Polizeibeamte Fabio Luis Sousa einem Nachrichtenportal. Die Frau wurde festgenommen. In einem am Dienstag veröffentlichten Video ist zu sehen, wie die Frau mit dem Mann spricht und versucht, ihn zum Unterschreiben eines Dokuments zu bringen. Es soll um einen Kredit in Höhe von umgerechnet 3.000 Euro gegangen sein. Onkel Paulo, hörst du mich? Du musst es unterschreiben, sagte die Frau zu dem 68-Jährigen. Eine andere Frau, vermutlich eine Bankangestellte, filmte die Situation und sagte, sie glaube, dass es dem Mann nicht gut gehe. Die Bankangestellten hätten dann den mobilen Notdienst gerufen, der den Tod des Mannes feststellte. Jetzt redet sie. Und was Laura Müller über einen möglichen Pornodreh sagt, dürfte viele Menschen überraschen. Vor einer Woche teilte die junge Mutter und Ehefrau von Ex-Schlagerstar Michael Wendler ein brisantes Foto bei Instagram. Laura in Strapsen auf dem Bett zwischen zwei anderen Männern mit nacktem Oberkörper. Mehr Material versprach sie auf der Erotik-Bezahlplattform OnlyFans. Pornogerüchte kamen auf. Hat sie etwa? Dann die Auflösung. Laura hat nur ein Musikvideo gedreht und singt jetzt. Superstar heißt dieser Song. Na klar, Videopremiere am 18. April um 18 Uhr auf YouTube. Bild fragt nach. Kann Wendlers Frau sich vorstellen, irgendwann wirklich einen Porno zu drehen? Laura Müller? Es gab angeblich bereits 2020 ein Angebot von der Pornoseite X-Hamster, für 1 Million einen Porno zu drehen. Dieser Betrag war und ist mir jedoch zu gering, um mich derart zu präsentieren. Heißt wohl, dass sie das Thema nicht komplett ausschließt.